Liebe Wahlgemeinde, vielleicht kennen Sie den Slogan, Ihr guter Stern auf allen Straßen. Den Werbespruch von einem großen deutschen Automobilhersteller, der den Stern als Markenzeichen führt. Natürlich ahnen nur eingeweiht, wovon ich heute spreche. Aber wissen Sie, es ist interessant, wie es dazu kam. Gottlieb Daimler hat in seiner Zeit als technischer Direktor der Gasmotorenfabrik Deutz auf einer Postkarte mit der Deutzer Stadtansicht das Wohnhaus seiner Familie eingezeichnet. Und zwar mit so einem Kreis und einem dreizackigen Stern. Und seine Söhne haben sich später daran erinnert und machten dieses Zeichen 1909 zum Markenzeichen für die Marke Mercedes-Benz. Und Mercedes-Fahrer haben immer gewusst, so schnell ich auch mit dem Auto unterwegs bin, der Stern fährt immer vorweg. Schließlich ist er ganz vorne auf der Motorhaube befestigt und so folgt der Mercedes-Fahrer dem Stern wie der Esel der Möhre, die an einer langen Gerte befestigt wird und vor ihm baumelt. Aber wir alle wissen, Orientierungskraft besitzt so ein Stern natürlich nicht. Das war bei den Weisen aus dem Morgenland anders. Sie folgten nämlich einer Vision. Sie folgten einem echten Stern aus dem Orient bis nach Bethlehem in die römische Provinz Judäa. Der Stern ging diesen zutraulichen Heiden voran, wie vormals die Feuersäule den Israeliten beim Auszug aus Ägypten. Gott führt diese Welt, er ordnet sie, ob Menschen an den lebendigen Gott glauben oder auch nicht. Sein Plan mit der Menschheit setzt sich durch. Wir hören auf diese ziemlich eigenartige Geschichte aus dem Matthäusevangelium im zweiten Kapitel quasi als so eine Art investigative Hintergrundgeschichte, nachdem wir eben die Version vom Kollegen Lukas gehört haben. Ich lese. Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Und als das der König Herodes hörte, da erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht's geschrieben durch den Propheten Micha, Zitat, und du Bethlehem im Lande Juda bist mitnichten die Kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich genau, wann der Stern erschienen wäre und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Wege wieder in ihr Land zurück. Ja, die spannende Frage, die mich hier interessiert hat, ist, wie führt eigentlich Gott? Ungewöhnlich, wie ich finde. In den heidnischen Völkern um Israel herum florierte zu der Zeit der Glaube an die Gestirne. Und schon die alten Babylonier wähnten das Schicksal der Menschen in der Hand von Sonne, Mond und Sternen. Und Israel wies da in seinem biblischen Schöpfungsbericht ein bisschen spitzbübisch drauf hin. Nicht? Sie sagten, schaut mal, die Sonne, der Mond, die Sterne sind einfach Lampen. Die hat Gott am Firmament aufgehängt, wie so eine Partybeleuchtung. Schminkt euch das ab mit eurem Sternenglauben. Nicht die Schöpfung, sondern der Schöpfer, Gott, bestimmt dein Schicksal. Wenn ihr so eine olle Beleuchtung anbetet, dann seid ihr nicht wirklich erleuchtet. Aber Gott hat Humor und er nutzt den Aberglauben der orientalischen Weisen, heißt es bei Luther, das sind eigentlich Magier, steht da im Griechischen, Und er nutzt das, um sie nach Bethlehem zu lotsen, so wie er uns Teenager damals in meiner Heimatkirche zum Christnachtgottesdienst immer um 22 Uhr lotste, weil da all die hübschen Mädels waren. Und was soll ich sagen, hat geklappt, heute bin ich Pastor, nicht? Zurück zu den Sternen. Hier muss eins deutlich gesagt werden. Israel kennt keinen allgemeinen Glauben an die Gestirne und ihre Macht, wohl aber den Glauben an den mächtigen Gott, der die Gestirne, wie ja auch schon vorher den Regenbogen, als Zeichen nutzt, um auf den Erlöser hinzuweisen. So spricht auch Jesus vom Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und schon viel früher redete der Seher Bileam prophetisch, es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Sein Feind wird unterworfen, sein Israel aber wird Sieg haben. Gott nutzt also geschöpfliche Dinge, um sich darin zu bezeugen. Die Sterne haben nicht selbst Macht, Gott ordnet ihre Bahn. Und wer die Sonne anbetet, der hat nicht so arg viel davon, vielleicht ein bisschen Hautkrebs. Aber göttliche Macht hat sie nicht. Sie ist nämlich Geschöpf, sie ist Zeichen, sie ist Gleichnis von Gottes Macht, von seiner Reinheit, von seiner Gerechtigkeit. Und Gott nutzt solche Zeichen bis heute. Wenn wir zum Beispiel in der Gemeinde zusammen Abendmahl feiern, dann tun wir das nicht, weil wir besondere Anbeter einer besonderen Diät wären, sondern Gott hat dieses Zeichen gestiftet, damit wir ihn darin finden sollen. Wie die Weisen den Stall von Bethlehem gefunden haben. Was gibt es eigentlich da zu finden in Bethlehem? Hier gibt es jetzt eine interessante Parallele zum Mercedes-Stern. Der hat ja drei Speichen, die strahlenförmig von der Mitte weglaufen. Dem entsprach eine geschäftliche Programmatik bei Daimler. Man könnte auch sagen, das Unternehmen war von einem besonderen Geist angetrieben. Gottlieb Daimler hatte einen Verbrennungsmotor entwickelt, der, so war die Geschäftsidee, in drei Bereiche ausstrahlen sollte. Auf dem Lande, zu Wasser und in der Luft sollte dieser Motor alles in Bewegung setzen. Sie merken, das ist der Geist und die Begeisterung der Industrialisierung, die Daimler antrieb. Man baute die Mercedes-Wagen, man motorisierte Schiffe und man hatte sogar ein Luftschiff im Programm. Und in der Mitte der neue Daimler-Motor als die strahlende Möglichkeit eines neuen industriellen Zeitalters. Ihr guter Stern auf allen Straßen. Und der Jesusstern ist in der Weihnachtsgeschichte auch gewissermaßen dreizackig. Drei wichtige Erzählstränge der Bibel verdichten sich an diesem seltsamen Ort, an diesem Stall von Bethlehem. Erstens, Maria wird durch den Engel bereits an die Ankündigung einer besonderen Jungfrau durch den Propheten Jesaja 700 Jahre zuvor erinnert. Der hatte die Geburt eines Messias, also einer Rettergestalt vorhergesagt. Einer, auf dem die Hoffnung der ganzen Welt liegen sollen. Eine Welt, die nach Erlösung ächzt, nach Frieden, nach Wahrheit, nach Gerechtigkeit, wie sie es ja bis heute tut. Unsere Kinofilme triefen ja quasi von Erlösergestalten, von Typen, die dem Chaos Gegenwehr liefern, die durchblicken und uns vor den Gemeinheiten des Lebens schützen. Einer, der unsere Weihnachtsmärkte sicher macht und so schlimmes Leid verhindert, wie wir das jetzt in Magdeburg erlebt haben zum Beispiel. In meiner Jugend hat kein Erlösertyp so schön geblutet und geschwitzt wie Bruce Willis, während er die Welt rettete. Meine Kinder schauen Marvel-Filme und freuen sich wie Bolle, dass Robert Downey Jr. alias Iron Man beim Weltretten nie vergisst, auch noch einen coolen Spruch rauszuhauen, bevor er den Abzug drückt. Und wir wünschen uns Gesundheit, Wohlstand, Sicherheit und vor allem Frieden. Und nach einer der längsten Friedensepochen der Menschheit scheint die Welt momentan aus den Fugen zu geraten. Ukraine, Palästina, Syrien, dazu die täglichen Kleinkriege im Nahbereich. Angefangen von den Unappetitlichkeiten in den sozialen Medien, im persönlichen Bereich Streit, Trennung bis hin zu Familientragödien. Und im Grunde ist es uns doch klar, Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Und genau so sieht es auch die Bibel. Der biblische Shalom ist viel mehr als das Schweigen der Waffen. Es ist die Überwindung des Hasses durch die Liebe. Es ist die Beseitigung der Schuld durch Vergebung. Es ist die Heilung von Krankheit, die Ganzheit dessen, was wir Tag für Tag als zerbrochen wahrnehmen. Im Englischen, finde ich, wird das sehr schön deutlich. Holy, nicht heilig. Und the whole, also die Ganzheit, ist ein Wortstamm. Wer im Kraftfeld des Heiligen ist, der erlebt die Welt als ein ungeteiltes Ganzes, frei von Zerrissenheit. Denn im Letzten sind es ja nicht die Dinge, die uns fehlen oder die Umstände, die widrig sind, die uns in Streit und Krieg verwickeln, sondern es ist das Loch in unseren Herzen. Es ist das, was uns persönlich zum Frieden fehlt. Es ist die Sehnsucht, die auch der heutige Gabentisch nicht stillen wird und sei er noch so brechend voll. Ich kann nur sagen, nicht Leute, hört auf, euch bulimieartig mit Lebensmitteln vollzustopfen. Nicht um Lebensmittel geht es im Letzten. Weder um die wir essen, noch um die wir anhäufen. Nein, es geht um die Lebensmitte. Dahin müssen wir vordringen. Wir brauchen Rettung. Wir brauchen den, der uns aus unserer menschlichen Verlorenheit erlöst, von dem, was uns jeden Tag von Neuem daran hindert, wirklich Mensch zu sein. Für uns, aber auch für andere. Wir brauchen den Wunderrat, wir brauchen den Gottheld, den Ewigvater, den Friedefürst, von dem schon Jesaja vor 2700 Jahren sehnsüchtig gesprochen hat. Also der Retter, das ist der erste Strahl des Sterns von Bethlehem. Und dann ist da noch ein anderer Strahl, der in Bethlehem ankommt. Das ist die Sehnsucht nach einem Führer, der sein Volk führt, wie ein Hirte seine Schafe. Ja, wir haben ja in Deutschland so unsere Erfahrung mit Führern gemacht, die dann zu Verführern wurden. Allerdings diskreditiert der Missbrauch einer Sache noch nicht die Sache selbst. Der Wunsch nach guter Leadership, der bleibt ja bestehen, auch bei den nächsten Bundestagswahlen. Ich musste vor Jahren schmunzeln, als eine Bekannte von mir, die auf Sylt Tierärztin und Schafhirtin ist, für einen renommierten Finanzdienstleister einen Werbespot drehte. Mit von der Partie Weltfußballcoach Jürgen Klopp. Naja, dreimal darf man raten, welche Symbolik hier ausgeschlachtet wurde. Ja klar, Leadership, gute Führung. Der Fußballlehrer, der Schafhirte. Die Werbebranche sucht sie sich in den Bereichen, wo sie noch zu finden sind. Falls nötig, sogar auf Sylt. Und ähnlich geht es Israel zu Zeiten unseres Predigtextes. Nach einer desaströsen Geschichte mit den eigenen Regierungen denkt das Volk an seinen geliebten König David zurück. Das war noch ein guter, sagte man sich. Ein König, der sich selbst nicht absolut setzte, sondern der einen Größeren über sich wusste. Gott selbst, der deshalb seinem Volk gedient hat. Wie sagen die Engel? Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Das eine bedingt ja das andere. Wo Menschen, die Verantwortung tragen oder sogar Macht besitzen, über sich noch eine Instanz wissen, die sie gegebenenfalls auch zur Rechenschaft zieht. Da ist die Gefahr von Willkür und Unterdrückung gleichsam, na sagen wir mal, domestiziert. Da sind auch die da oben eingebunden in eine Ordnung, die unten auf Erden Frieden ermöglicht. So viel Unrecht geschieht, weil Menschen sich niemandem Größeres mehr verantwortlich wissen und deshalb im wahrsten Sinne des Wortes unverantwortlich handeln. Anders David. Und mit diesem Signalwort Bethlehem und dann noch ergänzt durch das Wort Stall wussten alle, hier lebt eine alte Tradition auf. Bethlehem ist der Geburtsort Davids. Hier stand sein Stall, wo er Hirte war und zum König gesalbt wurde. Und sie erinnern sich an diese Prophetie, dass ein Spross aus dem Baumstumpf von der gleichsam abgehauenen David-Dynastie einen hoffnungsvollen Neuanfang setzt. Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart. Von Jesse kam die Art. Jesse ist Isai, das war der Vater Davids. Einen dritten Strahl haben wir noch, der dort in Bethlehem ankommt. Er hatte eine noch längere Reise hinter sich als der 700 Jahre alte Strahl von Jesaja und der 1000 Jahre alte Strahl aus den Anfängen der Königszeit. Es ist der Strahl aus den Anfängen der Geschichte Israels. Der Pharao lässt die Kinder der in Ägypten als Fronarbeiter gehaltenen Israeliten töten. Ein Kind überlebt, wir erinnern uns, in einem Bastkörbchen. Mose. Und diese Geschichte symbolisiert, Herodes ist der mordlustige Pharao und Jesus der neue Mose. Er wird wie Mose mit Gott sprechen, wie mit einem Freund. Er und der Vater sind eins. Sie haben eine vertrautere Beziehung zueinander, als man es jemals zuvor zwischen Gott und Mensch kannte. Doch erst muss die Familie vor Herodes fliehen. Sie flieht nach Ägypten, an den Ort, wo die Geschichte Israel einst begann und wo sie nun wieder beginnt. Und Sie und ich, wir sind dabei. Wir folgen den drei Strahlen, die sich über der Krippe kreuzen. Das Kreuz, der Stern steht schon über der Krippe, als Hirten und die Weisen aus dem Morgenland dort ankommen. Das Kreuz steht für den Anfang. Das Kreuz steht von Anfang an über dem Leben Jesu. In unserem Stern steht nicht der Daimlersche Motor im Zentrum. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil Verbrenner haben ja es dieser Tage schwer. Sondern in unserem Stern bildet das Kreuz, also der Motor der Liebesbewegung Gottes, den Schnittpunkt. Seine Liebe bewegt keine Fahrzeuge, sondern menschliche Herzen. Und vom Geist der Weihnacht bewegte Menschen machen sich auf zum Heiland der Welt, um in seiner Gegenwart die Liebe Gottes zu erfahren. Und wer diese Liebe erfährt, erhält den Anstoß zu einer ewigen Bewegung, die Liebe, Wahrheit und Gerechtigkeit zu den Menschen bringt. Ein Motor aus Menschenhand, der vermag sowas leider nicht. Lasst uns unter dem Kreuz bzw. an der Krippe ausharren, zusammen mit den Weisen aus dem Morgenland. Lasst uns dieses Geheimnis heute in uns aufnehmen, dass Gott Mensch wurde für uns, für dich und für mich. Dass hier möglicherweise eine Antwort für uns auf unsere Sehnsucht, auch nach Frieden und Erlösung, nach guter Führung auf dem Meer der Zeit und in eine gute Zukunft. Und drittens eine Antwort auf die Frage liegt, die wir an dieses wundersame, fantastische, aber manchmal auch leidvolle Leben haben, in das wir nun einmal geworfen sind. Sollte dies der Fall sein, dann wird es uns so gehen wie die früheren Besucher an der Krippe. Von ihnen heißt es, als sie den Stern sahen, waren sie hoch erfreut. Ich kann es auch noch mal ganz einfach sagen, wie wir das gleich am Ende, wie jedes Jahr auch wieder gemeinsam singen. Welt ging verloren, Christ ist geboren, freue dich, o Christenheit. Frohe Weihnachten. Amen.